Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich freue mich, heute wieder mal einen Podcast aufzunehmen, einen Videopodcast. Und ich freue mich, dass ich nicht alleine bin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Nina. Ich sage schon mal Hallo, Nina.
Hallo.
Nina ist Fachbereichsleiterin bei uns für den Heilpraktiker, manchmal auch große Heilpraktiker genannt, manchmal auch medizinische Heilpraktiker genannt. Also es gibt viele, viele verschiedene Begriffe im Gegensatz zum kleinen Heilpraktiker, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie genannt. Also Nina ist bei uns an der HPA die Fachbereichsleiterin für den Heilpraktiker. Und da habe ich mir gedacht, ich lade mir Nina mal ein, um, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema heute mal aufs Tableau zu nehmen. Und zwar würden wir gerne mit euch mal über die Unterschiede sprechen zwischen dem Heilpraktiker und dem Heilpraktiker für Psychotherapie. Falls von euch da draußen welche sind, die sich auch gefragt haben, Mensch, was ist denn da genau der Unterschied? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Und was ist vielleicht auch möglicherweise eine richtige Ausbildung für mich? Darum soll es heute gehen. Und bevor wir richtig einsteigen, finde ich es immer total interessant. Erstmal, Nina, dass wir dich gleich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und ich würde dir gerne die Frage stellen, warum bist du eigentlich Heilpraktikerin geworden? Nimm uns gerne mal mit. Ich mag die ganz persönlichen Lebenswege, warum jemand ja auf dieses Thema kommt und dann für sich sagt, ich möchte das gerne in meinem Leben machen. Und damit gehe ich zu dir, liebe Nina.
Ja, vielen Dank, lieber Dirk, erstmal für die heutige Möglichkeit des Podcasts. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich auch, ein wenig was über die Ausbildung für den großen Heilpraktiker berichten zu dürfen. Mittlerweile bin ich ja fast seit einem Jahr im Bereich der Fachbereichsleitung tätig, muss aber schon gestehen, ich bin ja schon länger bei euch. Schon ein paar Jahre durfte ich als Dozentin arbeiten. Ich kenne den Standort Lübeck und habe dort ja erstmal meine ersten Erfahrungen in der Dozententätigkeit gemacht. Bin dann in den Online-Bereich reingerutscht, was auch so ein bisschen Corona geschuldet war. Und ja, und somit bin ich jetzt hier im Fachbereich, großer Heilpraktiker im Online-Bereich. Und was war mein Beweggrund, Heilpraktikerin zu werden? Also mein medizinischer Weg beschreite ich schon seit eigentlich über 20 Jahren. Ich habe als Ergotherapeutin gestartet, denn meine Eltern waren Physiotherapeuten. Ich dachte, ich rebelliere mal ein bisschen, ich mache was anderes. Ja, Pustekuchen, dann habe ich doch gemerkt, es ist doch eine sehr komplexe Ausbildung mit vielen Themengebieten, vielen Schwerpunkten. Ich durfte mich im Bereich der Neurologie erstmal, ja, damit beschäftigen. Im pädiatrischen Bereich war ich aktiv, im orthopädischen Bereich. Und nach 10 Jahren habe ich gemerkt, wow, jetzt habe ich meine Kompetenzen in diesem Fachbereich eigentlich auch schon ordentlich ausgearbeitet. Und dann da kam die Frage, was ist noch möglich? Ich hätte nur die Möglichkeit gehabt, eine Praxis zu eröffnen als Ergotherapeutin, was auch nicht ganz so einfach ist, weil dem einfach große Regularien natürlich vorgegeben sind, um eine Praxis überhaupt zu eröffnen. Und dann bin ich auch so ein bisschen in die Naturheilkunde reingerutscht und habe da die ersten Erfahrungen privat sammeln dürfen, bis ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich das weiterempfehle, dann befinde ich mich ja langsam in so einer Grauzone und habe dann die Grenzen bemerkt, die ich als Ergotherapeutin natürlich hier dann auch erfahren darf. Und dann habe ich mich mit verschiedenen Berufsgruppen auseinandergesetzt und bin auf den Heilpraktiker gestoßen und dachte, wow, also hier haben wir ja nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, tätig zu werden. Besonders den Bereich der Behandlung hat mich enorm fasziniert, weil der viel, viel vielfältiger ist. Also wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und das war der erste Impuls, erstmal zu sagen, okay, das ist ein Weg. Dann habe ich mich natürlich mit den Ausbildungsmöglichkeiten beschäftigt. Das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her, muss ich sagen. Und habe auch eine Online-Ausbildung gemacht. Also das ist das Schöne, dass ich selber auch Erfahrung sammeln durfte. Wie sieht es aus, wenn man jetzt auch auf Distanz lernt? Was kommt eigentlich auf mich zu? Welche Inhalte beschäftigen mich dort? Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist der Heilpraktiker sehr, sehr angelehnt an die ganze Schulmedizin. Das war meine Erfahrung, die ich dann natürlich in der Ausbildung sammeln durfte und war dann erstmal ein bisschen überrascht, weil ich dachte, hey, wo bleibt denn jetzt hier die Naturheilkunde und alles, was ja immer im Außen getragen wird? Und habe gemerkt, nee, die Inhalte sind absolut fachbezogen, ne? Und wir müssen uns wirklich sehr, sehr ähnlich wie ein Arzt darauf vorbereiten. Was mich natürlich darin auch nochmal bestärkt hat, dass wir Heilpraktiker hier einfach eine große Verantwortung haben und hier ja enorm arbeiten dürfen am Patienten, egal ob es jetzt die Diagnosestellung ist, die Anamneseerhebung oder auch die spätere Behandlung. Und das hat mich enorm fasziniert. Und während meiner Ausbildung habe ich schon gesagt, das ist es auf jeden Fall, weil das kann ich mit meiner vorangegangenen Tätigkeit als Ergotherapeutin. Ich habe Sporttrainerin gelernt und Yogalehrerin und habe gemerkt, das sind alles verschiedene Aspekte, die man so wunderbar miteinander vereinen kann. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, das ist das Richtige. Und somit muss ich wirklich sagen, dass ich glücklich bin, weil ich habe in Husum meine Prüfung gemacht. Und es wird ja immer gerüchtemäßig gesagt, Husum, ganz schwer, ganz gefährlich. Und muss sagen, ich bin im Nachgang sehr, sehr dankbar gewesen, dass ich diesen Weg beschritten habe und alles hat auch tatsächlich geklappt. Aber ich habe einige Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich der Ausbildung, der Inhalte, was ich mir anders gewünscht hätte. Und darum bin ich ehrlich gesagt so froh, hier an der HPA den Fachbereich organisieren und auch strukturieren zu können, weil ich genau auf meine Erfahrung zurückgreifen kann, die ich damals erlebt habe. Und ja, das ist für mich eigentlich eine große Aufgabe, den Heilpraktiker auch anderen Menschen näher zu bringen, die Vorteile aufzuzeigen und ja, dieses Berufsbild einfach auch wieder in ein rechtes Licht zu rücken. Das ist mir persönlich ganz wichtig.
Genau, und das wollen wir heute ja mal ein bisschen probieren, damit wir so ein bisschen Orientierung geben und mal vielleicht für diejenigen, die auch noch gar nicht so richtig damit was anfangen können, das mal so hineinzugeben. Ich nehme mal den Punkt auf, ich finde das immer interessant, mit den Prüfungen, ne? Es gibt ja immer so Prüfungsorte, da hat man so Angst. Man muss einfach sagen, dass wenn ihr euch auf diesen Weg begeben möchtet, ihr einfach auch was können müsst. Also das heißt, deswegen sind das so manchmal so Horrorszenarien, die da in bestimmten ein, zwei Prüfungsämtern so beschrieben werden. Manchmal sind es auch die Wartezeiten. Man muss sich mit dem Stoff einfach gut auseinandersetzen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Lass uns mal kurz nochmal in das Thema, okay, Heilpraktiker. Das ist so erstmal, ich weiß nicht, ob ihr da draußen wirklich, wenn ihr uns noch nicht so verfolgt, ob ihr mit diesem Begriff überhaupt was anfangen könnt. Wir wollen aber so ein bisschen einsteigen, weil wir auch euch den Unterschied zeigen wollen. Aha, es gibt erstmal diesen Bereich Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und das sagt man manchmal, das eine ist der große Heilpraktiker und der Heilpraktiker für Psychotherapie ist der kleine Heilpraktiker oder auch manchmal beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Und dann gibt es noch ein paar kleine weitere Abwandlungen, aber die wollen wir jetzt hier erstmal kurz nicht besprechen, sondern wir wollen mal bei diesen beiden Berufsbildern bleiben. Nina, du hast schon mal eben so ein bisschen angesprochen. Aha, Schulmedizin hast du angesprochen, dann hast du Naturheilkunde angesprochen. Magst du uns mal kurz vielleicht erzählen, wie erstmal ganz allgemein ein Heilpraktiker überhaupt arbeitet. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Es gibt ja viele Möglichkeiten dazu, aber kannst du mal so ein paar Praxisbeispiele bringen, wie ein Heilpraktiker, ein großer Heilpraktiker arbeitet? Oder womit?
Womit, ja, also jeder Heilpraktiker hat natürlich die Möglichkeit, sich inhaltlich selber seine Behandlungsmethoden zu überlegen. Also wir hatten ja auch schon mal besprochen, es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten der Behandlungen. An die 400 Möglichkeiten gibt es ja tatsächlich im naturheilkundlichen Bereich und jeder Heilpraktiker entscheidet sich für eine bestimmte Fachrichtung. Sei es, er spezialisiert sich zum Beispiel auf den Stoffwechsel. Oder er spezialisiert sich auf den Bewegungsapparat. Das ist ja auch mein großer Bereich, den ich hier gerne immer wieder abdecke. Oder auch auf die Ernährung, ne? Ernährungsberatung, Ernährungsumstellung. Andere sind im Bereich Allergien spezialisiert und konzentrieren sich darauf. Oder was auch gerade mit Allergien natürlich in Verbindung gebracht wird, ist zum Beispiel die Bioresonanztherapie. Und für mich war es als Heilpraktiker an sich spannend, dass man gucken kann, entweder arbeite ich wirklich mit apparativen Mitteln oder ich kann auch mit ganz einfachen Mitteln arbeiten. Und ich bin der Typ, der gerne mit einfachen Mitteln arbeitet und greife somit auch auf Behandlungsmethoden zurück, die für den Patienten recht einfach in der eigenen Umsetzung sind. Andere Heilpraktiker sind natürlich ganz anders aufgestellt und haben da einfach ihre bestimmten Verfahren und konzentrieren sich darauf. Somit ist es an sich sehr, sehr schwer zu sagen, wie arbeitet ein Heilpraktiker genau. Was man aber sagen kann, was wir alle machen müssen, wir müssen erstmal den Patienten in seiner Ganzheit erfassen. Er kommt zu uns in die Praxis und wir haben erstmal eine lange Zeit, eine lange Phase, wo wir uns erstmal kennenlernen, wo wir alle Aspekte des Patienten aufgreifen, eine ausführliche Anamnese praktizieren, um uns ein Bild über den Patienten zu verschaffen. Wenn dann die Idee des Patienten schon etwas in Gewand in Gestalt gebracht worden ist, dann können wir gucken, okay, ist dieser Patient bei uns zum einen auch richtig aufgehoben? Ist das der Bereich, den wir auch aufgreifen, wo wir mit auch agieren können? Und wenn es dann der richtige Patient ist, dann gehen wir natürlich nach unserer Anamneseerhebung nicht nur in das Gespräch, sondern wir dürfen auch physisch an den Patienten arbeiten. Dann geht es nämlich einen Schritt weiter. Dann gehen wir in die körperliche Untersuchung zum Beispiel, ne, und schauen uns den Patienten auch wirklich an. Wir fassen den Patienten an. Wir machen Funktionstests mit dem Patienten. Und anhand dieser Ergebnisse können wir dann eine Verdachtsdiagnose stellen, diese dann nachher auch verifizieren und das Ganze auf unsere Behandlung dann auch spezialisieren und gucken, was ist dort stimmig. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der sich vom Psychotherapieansatz dann auch hier unterscheidet. Diese physische Komponente einfach auch.
Ja, absolut. Ich ordne das nochmal so ganz kurz, weil das finde ich total spannend und nochmal wichtig zu sagen. Ich sage das ganz gerne so, wenn wir sagen, ich bin bei einem Heilpraktiker in Behandlung, dann sagt das erstmal noch gar nicht so viel aus, sondern es ist wichtig auch zu erfragen, mit welchen Methoden arbeitet denn der Heilpraktiker, bei dem ich bin, weil du hast es eben schon gesagt, es gibt ungefähr 400 verschiedene naturerkundliche Verfahren, Tendenz sogar steigend. Und es gibt in diesem Bereich eine große Bandbreite. Es gibt eine Bandbreite von Erfahrungsheilkunde, also das heißt, wir haben keine westlichen wissenschaftlichen evidenzbasierten Methoden, um genau zu sagen, warum etwas funktioniert, ja. Und auf der anderen Seite haben wir ganz klar wissenschaftliche Methoden, zum Beispiel die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde. Das ist nicht mal die Frage, ob die wirkt, sondern das ist alles nachgewiesen. Und je nachdem, wie du dich als Patient auch einordnest, ob du offen bist, wie offen du dafür bist, kannst du dich selber einsortieren, auch zu sagen, okay, ich möchte gerne zu einem Heilpraktiker gehen, der selber auch wissenschaftliche Methoden noch anwendet, oder du lässt dich ein auf diesen Bereich der Erfahrungsheilkunde. Ich finde das ganz wichtig, nochmal zu sagen, weil viele ein sehr eindimensionales Bild von einer Heilpraktikertätigkeit haben, die eher komplett im Bereich vielleicht Esoterik, wie man diesen Begriff so verwendet, gefasst ist, und dann ja Homöopathie. Da gibt es halt unterschiedliche Studien zu. Es gibt Studien, die sagen, Homöopathie wirkt. Es gibt andere, die sagen, die wirkt nicht. Da sind wir vielleicht noch im Erfahrungsheilkundebereich, wo wir eben noch nicht ganz sicher sind, ja. Und trotzdem wirken die Dinge. Also es ist ja immer wieder spannend. Sonst würde sich das ja gar nicht so lange durchtragen. Aber deswegen für euch da draußen, um auch in eine Entscheidung zu kommen, wie ihr auch arbeiten möchtet, gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, sehr auch wissenschaftlich orientiert oder im Bereich der Erfahrungsheilkunde. Und da ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Nina, dass jeder da so seinen Weg finden darf, im Laufe der Ausbildung auch zu schauen, wofür brenne ich? Was sind die Themen, mit denen ich gerne arbeiten möchte? Erlebst du das auch so?
Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen. Und das war für mich auch einer der Beweggründe, warum ich mich für den Heilpraktiker entschieden hatte, weil zuvor als Ergotherapeutin, Sporttrainerin habe ich viel mit dem menschlichen Körper gearbeitet. Ich habe die Strukturen kennenlernen dürfen und habe aber auch gemerkt, dass gewisse Methoden mir auch vorenthalten sind, weil ich sie als Therapeut nicht darf. Die dürfen nur Ärzte oder Heilpraktiker. Und das war auch der Beweggrund für mich, dann nochmal eine Stufe weiterzugehen, um mein Wissen einfach nochmal zu vertiefen und auch gewisse Praktiken wirklich auch praktizieren zu dürfen, ohne das Gefühl zu haben, ich bewege mich jetzt hier in einer Grenzzone. Ich finde, ein gutes Beispiel beim Bewegungsapparat ist zum Beispiel, wenn man die Gelenke wieder manipuliert, sagt man, das Einrenken. Das ist ja wirklich nur den Ärzten und den Heilpraktikern vorbehalten. Und alle wissen, dass es sinnvoll ist, den Patienten wieder in seine Statik und ins Lot zu bringen. Und das war an sich für mich dann auch ein Beweggrund, hier nochmal genauer anzusetzen, weil ich genau meine Spezialisierung weiter ausbauen kann und auf verschiedene Ebenen das Ganze auch praktizieren kann. Somit gehe ich da absolut mit.
Genau, und das ist nochmal ganz wichtig. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an für alle, die sich auch dafür interessieren. Es gibt in Deutschland generell nur die Möglichkeit, entweder Arzt, ne, als Medizinstudium, wenn ich jetzt mit Menschen so arbeiten möchte, naturheilkundlich medizinisch, oder das einzige nicht akademische Berufsbild ist eben der Heilpraktiker. Ja, der ist natürlich, hat gewisse Grenzen, weil das finde ich völlig in Ordnung, bestimmte Dinge nur Ärzte auch machen dürfen, völlig klar. Und es lohnt sich auch aus meiner Sicht immer wieder auch Menschen zu Ärzten zu schicken, bestimmte Diagnostiken zu machen, das zu nutzen, was wir in unserem Schulsystem haben, um eine größtmögliche Bandbreite auch von Anamnese und Diagnostik mit einbeziehen zu können und dann aber eben möglicherweise noch eine Alternative mit reinzubringen, nämlich die naturheilkundliche Diagnostik. Aber wichtig nochmal für alle ist, man braucht eine Erlaubnis dafür, um therapeutisch, naturheilkundlich, medizinisch tätig zu werden. Übrigens das Gleiche für den Bereich der Psychotherapie. Und es gibt auf der einen Seite die akademischen Berufsbilder, ja. Beim Heilpraktiker ist es der Mediziner, der klassische Mediziner, also der Arzt, der Medizin studiert hat und dann nachher einen Facharzt gegebenenfalls noch gemacht hat. Der nicht akademische Weg ist der Heilpraktiker, der darf natürlich weniger, ist völlig auch klar. Es ist komplett gut auch strukturiert. Und auf der anderen Seite gibt es den Heilpraktiker für Psychotherapie, da gibt es die akademischen Berufsbilder des psychologischen Psychotherapeuten, vielleicht schon mal gehört, dass jemand Psychologie studiert hat, oder eben auch Mediziner, gibt es auch die ärztliche Psychotherapeuten. Dann gibt es im Bereich der sozialen Arbeit Möglichkeiten, auch später noch eine weiterführende Therapieausbildung zu machen. Das einzige nicht akademische Berufsbild ist auch hier der Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also ansonsten sind wir rechtlich nicht sauber und es wird gefährlich. Das ist nochmal wichtig. Das ist ja der Grund, warum viele das machen. Sie möchten die Erlaubnis haben, eben auch so zu arbeiten. So, Nina, jetzt mal die Frage. Du hast vorhin das schon mal anklingen lassen. Jetzt besteht die Ausbildung aber auch viel aus Schulmedizin. Was ist denn da der Sinn dahinter? Ich möchte doch naturheilkundlich arbeiten. Also, wie kann man sich vielleicht auch so eine Ausbildung vorstellen? Aus welchen Bereichen besteht die denn, um sich wirklich qualifiziert dann auch ausbilden zu lassen?
Ja, das hatte mich tatsächlich in der Ausbildung auch sehr überrascht, wie komplex das Ganze ist. Aber ich sage das zu den Schülern auch immer, wir müssen mit den Fachärzten auch uns austauschen können. Wenn ein Patient zu mir kommt und hat einen Befund mitgebracht von einem Arzt oder durch seine ganze, ja, Ärzte-Odyssee, die er durchlaufen ist, dann muss ich als Heilpraktiker genau verstehen, was in diesem Bericht drinsteht. Und dafür brauche ich zum einen die ganze Terminologie, das ganze Fachjargon und natürlich auch die gesamten medizinischen Zusammenhänge. Und somit setzt sich die Ausbildung natürlich aus der ganzen Basis da auch drauf aus, ne? Wir haben die Anatomie, die Physiologie, die Pathologie und das
Stopp, hilf
alles.
uns. Beschreib das nochmal kurz, was ist das für
Also
diejenigen,
genau,
die
die Anatomie. Die Anatomie sind natürlich im Bereich der gesamten Organsysteme. Dann gucken wir uns das alles erstmal in seinem ganzen Aufbau an, in seiner Funktion an. Wie funktioniert ein Organ überhaupt, wenn es gesund ist? Weil wir brauchen ja Referenzwerte, wo wir anlehnen können. Wir können ja nicht den kranken Zustand als normal ansehen. Wir müssen Vergleichswerte heranziehen können. Und dafür bedarf es natürlich auch eines Wissens, wie funktioniert der Körper, wenn alles intakt ist. Und dafür müssen wir die einzelnen Bestandteile der Organsysteme kennenlernen. Wir müssen wissen, wie arbeiten diese Organsysteme, wie wirken die sich auch untereinander aus. Und da können wir dann nachher viel, viel besser herleiten, wenn wir die Anatomie, also den Feinbau, den Grobbau, mit der Funktion, also der Physiologie, erstmal gekoppelt haben. Und dann können wir nachher, das ist ja die Pathologie, also die Krankheit oder die Krankheitsentstehung, dadurch viel besser herleiten. Weil wenn wir wissen, wie ein Organ entsteht und sich nachher eine Störung einstellt, dann können wir auch genau identifizieren, an welcher Stellschraube hat sich dieses Problem denn zum Beispiel entwickelt. Und das ist genau das, was mich beim Heilpraktiker auch fasziniert hat, weil man hier auch so ein bisschen über den Tellerrand danach schaut. Man kriegt nicht nur, okay, das ist das Herz, das ist die Leber, das ist die Lunge, sondern man schaut auch genau, wie wirkt sich das Herz auf die Lunge aus? Oder wie wirkt sich die Leber auch nachher auf das gesamte Organsystem aus? Und wenn ich diese Grundvoraussetzung an Wissen nicht besitze, kann ich nachher auch mit der ganzen Naturheilkunde nichts anfangen, weil ich nicht einschätzen kann, wie diese Naturheilkunde auch genau dort ansetzt und greift. Und das hat mich an sich fasziniert. Aber natürlich besteht die Ausbildung noch aus viel, viel mehr, weil wir haben nicht nur den Körper und seine Organsysteme und die Krankheiten. Dann kommen ja noch mehrere Sachen. Wir müssen auch wissen, auf welcher Gesetzesebene dürfen wir arbeiten, ne? In welchem Rahmen darf ich mich bewegen, ohne dass ich nachher auch Konsequenzen erleiden muss, wenn ich diesen Rahmen überschreite? Und da beschäftigen wir uns natürlich auch viel mit der Gesetzeskunde und mit den rechtlichen Schranken, in welchem Rahmen wir als Heilpraktiker auch wirklich sicher agieren dürfen. Und das finde ich an sich war für mich ein Aha-Erlebnis zu sagen, okay, da gibt es wirklich noch mehr, als ich so für mich gedacht habe, was ich lernen darf. Und es ist sehr komplex und umfangreich. Das wird oft unterschätzt.
Genau, das ist ja auch wichtig und das ist ja auch gut so, ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich wiederhole das nochmal, gibt es, also wir lernen im Bereich der Ausbildung Schulmedizin. Das ist erstmal vielleicht überraschend, um erstmal die Grundlagen zu haben, die wir auch brauchen. Erstens, um natürlich Notfälle zu erkennen, um zu entscheiden, was kann ich selber behandeln und was muss ich auch an einen Arzt abgeben. Wir dürfen auch Diagnosen stellen. Im Unterricht ist es aber so, es gibt die Anatomie, das ist, ne, die Frage, wo ist etwas, wenn ich es richtig verstehe, die Physiologie, wie funktioniert etwas, und die Pathologie, wo gibt es Erkrankungen? Und wenn ich das auch richtig verstehe, ist es so, dass wir uns auch damit beschäftigen als Heilpraktiker, welche Medikamente gibt es? Zum Beispiel auch Blutdrucksenker, Beta-Blocker, dass ich einfach weiß, okay, wie wird eine Erkrankung schulmedizinisch behandelt, damit wir da die gängigen Methoden kennen, die dann auch mit eingesetzt werden können durch einen Arzt, ne? Das ist klar, weil als Heilpraktiker dürfen wir keine Medikamente verschreiben, ist auch nochmal wichtig. Aber wir dann eben nach alternativen Möglichkeiten suchen. Und meine Erfahrung ist, korrigiere mich da gerne, ist, dass gerade diejenigen Patienten oder die Menschen einen Heilpraktiker aufsuchen, die, das klingt jetzt manchmal ein bisschen böse, aber die austherapiert sind oder die chronische Erkrankungen haben und das Gefühl haben, dass sie keine Besserung erzielen, sei es in den unterschiedlichen Bereichen, im Schmerzbereich. Ich kenne Migränepatienten, also so viele verschiedene Bereiche oder Autoimmunerkrankungen, vielleicht kannst du auch noch was zu sagen, aber dass ich sozusagen mit dem, was ich bisher gemacht habe an Medizin, noch nicht den durchschlagenden Erfolg habe, ich noch einen Leidensweg habe und ich mir den erleichtern möchte und deswegen nach Alternativen suche, die dann ja auch häufig dann zum Erfolg führen oder als eine super Unterstützung einfach gelten können. Ist das richtig dargestellt von mir?
Doch, das hast du super zusammengefasst, kann man definitiv so unterstreichen. Es ist zu 80, 90% sind die Patienten tatsächlich austherapiert, die zu uns in die Praxis kommen. Da sagen die Ärzte dann, ich würde Ihnen gerne weiterhelfen, aber unsere Mittel sind erschöpft. Also somit bleibt uns eigentlich nur das Schema F natürlich, was die Schulmedizin hier anbieten kann. Aber das ist natürlich auch an sich den ganzen Katalog der Gebühren dann ja auch geschuldet. Ärzte haben einfach auch einen sehr beschränkten Rahmen, in dem wir sich bewegen können. Wir Heilpraktiker können natürlich uns, was die Gespräche betrifft, die Anamnese und die Befunderhebung, da können wir uns richtig Zeit lassen. Das können die Ärzte nicht. Das, somit sagt man ja auch eigentlich so ein bisschen bewertend, der 7-Minuten-Patient. Aber es ist tatsächlich so, wenn ein Patient zum Arzt geht, ja, der seine erste Sprechstunde im Quartal erlebt hat und er kommt dann nochmal, dann ist das eigentlich Freizeitvergnügen vom Arzt. Und somit hat er gar keine andere Möglichkeit, als sich dem zu bedienen, was ihm natürlich auch dann zur Verfügung steht. Und wir als Heilpraktiker haben hier mehr Freiraum. Wir können unserem Patienten einfach einen größeren Rahmen bieten, auch wirklich seine Problematik aufzunehmen. Und ich habe manchmal auch schon das Gefühl, dass schon dieser Aspekt des Zeitnehmens für den Patienten schon ganz viel bewirkt. Und schon ganz viel verändert, weil in unserer heutigen Zeit ist alles sehr kurzlebig. Wir können uns wenig Zeit für gewisse Inhalte nehmen. Und jetzt kommt der Patient zu uns in die Praxis und er hat erstmal eine Stunde, wo er seine ganze Problematik aufzeigen kann. Und wir können somit auch ganz anders schauen, auch viel gezielter nochmal an gewisse Informationen herankommen, was der Arzt gar nicht gewährleisten kann, weil der Rahmen es nicht hergibt. Ja, und das ist an sich ein wichtiger Aspekt, finde ich, den man nochmal in
Ja,
Vergleich setzen muss auch.
genau. Also ich merke das selber. Ich habe auch viele befreundete Ärzte und kriege diese Beschreibung auch mit, dass dieser Druck, diese Budgetierung und so weiter. Und für mich ist nochmal ganz wichtig, dass wir bei uns überhaupt gar kein Arztbashing oder so machen, sondern wir schätzen diese Arbeit unglaublich stark und wir sind eher diejenigen, die nach synergetischen Mitteln suchen. Also das heißt, wie können die Dinge zusammenwirken und auch zusammenarbeiten? Deswegen arbeiten bei uns auch Ärzte, psychologische Psychotherapeuten und Heilpraktiker unter einem Dach. Wir suchen nur nach Möglichkeiten, wie sich die Dinge gut ergänzen können. Da, wo vielleicht der Schulmediziner nicht die ausreichende Zeit hat, weil es nun mal so ist, er in diesem Kassensystem auch verbunden ist, wo können wir eben heilend auch zur Seite stehen, alternativ, deswegen, ne, Alternativmedizin, naturheilkundliche Medizin, eben ergänzend. Und dafür stehe ich auch als integrativ denkender Mensch nicht. Es macht keinen Sinn, immer dieses Bashing zu betreiben aus meiner Sicht, sondern eben zu schauen, wie kann das vielleicht ineinander zusammenwirken und wie können alle davon profitieren. Und im Endeffekt geht es ja auch um den Patienten, ja. Und deswegen ist es so wichtig, auch eben in der Ausbildung etwas über Schulmedizin zu erfahren. Das ist die Basis von der ganzen Sache, wie wir mit Medizin umgehen. Und dann lass uns noch mal kurz den anderen Blick auf das Erweiterte, nämlich die Naturheilkunde wenden. Vielleicht kannst du da auch noch mal so zwei, drei Methoden noch mal so, dass wir so ein Gefühl bekommen können. Es gibt ja so ganz gängige große Methoden. Es gibt so kleinere Methoden. Vielleicht mal magst du da noch mal so ein bisschen was zu erzählen, dass weil das ist ja die Ergänzung dann im Unterricht auch. Das eine ist die Schulmedizin und das andere ist aber auch das naturheilkundliche Denken. Was für Methoden gibt es denn da überhaupt und was sind so ganz große Methoden vielleicht?
Genau, ich würde mich auch eher auf die bekannten Methoden beschränken, weil sonst verlieren wir uns in diesem Thema. Da könnte man einen separaten Podcast drüber führen. Aber ganz bekannt ist natürlich an sich die Homöopathie und die Phytotherapie. Ne? Homöopathie, das sind ja die kleinen Globulis, die Kügelchen, wo man ja auch sagt, Gleiches wird mit Gleichem behandelt, was an sich ein sehr interessanter Ansatz ist. Und als Pendant dazu natürlich die Phytotherapie, das ist die Pflanzenheilkunde, die natürlich auch über mehrere Jahrzehnte auch in ihrer Erfahrung natürlich hier gewachsen ist und auch in der heutigen Zeit auch immer wieder neueste Erkenntnisse erfährt, weil wir uns die Pflanzen ja auch im Detail anschauen und nicht nur mehr begrenzt sind auf die heimischen Pflanzen. Mittlerweile greift dann ja auch zum Beispiel die TCM, die traditionell chinesische Medizin, ist ja auch ein riesiger Block, der sehr, sehr bekannt ist und auch gerne von Heilpraktikern angewendet wird. Und da würde ich sagen, das sind an sich so die drei größten, die man zusammenfassen kann. Und dann kommen so kleinere, so die Schüssler Salze zum Beispiel. Das ist so eine abgespeckte Variante, die aber eher mit Mineralien arbeitet. Oder dann gibt es die Bachblüten auch, ne, womit gerne auch zusätzlich ergänzend gearbeitet wird. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Aber da kann man auch wirklich einen Riesenfass aufmachen, weil dann steht und fällt das, in welche Bereich hat sich der Heilpraktiker dann auch spezialisiert, ne?
Ja.
Weil du ja auch meintest, weil zum Beispiel bei den Allergikern, ne, wenn man im Immunsystem einmal schaut, da gibt es dann ja die Bioresonanztherapie, wo schon die ersten Gedankengänge kommen, wie soll das eigentlich wirken? Das arbeitet ja über Frequenzen und ist für viele Patienten dann nachher nicht so greifbar, als wenn sie sagen, okay, ich lutsche jetzt ein paar Tabletten wie die Schüssler Salze. Das ist in diesem System einfach noch besser verankert. Die Patienten haben da auch so eine Routine. Ich gehe zum Arzt, ich bekomme ein Medikament und dann hilft es mir. Wenn man aber jetzt nichts Physisches mehr mit dem Patienten hat, sondern eher auf anderen Ebenen arbeitet, wird es für den Patienten schwer, das nachzuvollziehen. Und deshalb arbeite ich persönlich gerne auch mit Mitteln, die mein Patient versteht, wo er das Gefühl hat, okay, ich mache jetzt gerade was für mich und das wirkt dann auch auf meinen Körper und auf meine Gesundheit dann ein.
Genau, was ich immer so schade finde, ist, dass der Körper manchmal erst relativ spät signalisiert, dass etwas nicht stimmt. Und deswegen ist es, finde ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, diese Prävention, präventiv eben schon vorzubeugen, wie zum Beispiel durch das Thema Ernährung oder auch Darmsanierung. Was mache ich, wie baue ich meinen Darm wieder auf, wenn ich jetzt Antibiotika oder so nehmen muss? Denn all diese Dinge, die ich einfach tue, um mir etwas Gutes zu tun, die ich vielleicht aber gar nicht sofort unmittelbar spüre. Ne? Viele Menschen gehen ja erst dann irgendwo hin, wenn sie merken, oh, das ist schon schlimm und haben dann eine Diagnose. Ich finde es nochmal ganz wichtig für uns auch als Berufsweg, auch auf diesen Bereich der Prävention zu schauen und wie erhalte ich mich gesund? Das ist ja sozusagen dieser andere Aspekt, ne, der Salutogenese von Antonowski, das heißt, wie bleibe ich gesund, präventiv, wie erhalte ich mich? Ich meine, das ist in den letzten Jahren durch Ernährung, Fitnesstrends natürlich hochgekommen, aber wie schaffe ich es, das ganz individuell aufzubauen? Weil jeder kennt das, tausende Diäten gemacht, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Also auch dieses intuitive Element mit reinzunehmen und auch, und das finde ich eine ganz gute Überleitung, auch zum Thema Psyche. Also das heißt, wie kann ich meine Psyche mitnehmen? Warum schaffe ich es, Gewohnheiten nicht einzuhalten? Das ist ein auch ganz wichtiger Aspekt ist. Welchen Anteil, und ich weiß, dass der nicht so groß ist, deswegen finde ich das schon in Ordnung, wenn wir darüber sprechen, ist, hat denn die Psyche beim medizinischen Heilpraktiker?
Es ist ja tatsächlich so, dass wir als große Heilpraktiker, wir dürften ja, wenn wir unsere Prüfung bestanden haben, auch psychotherapeutisch arbeiten. Ich sage zu meinen Schülern dann aber immer, wir dürfen es, aber eigentlich können wir es nicht, weil wir das Handwerkszeug, die ganzen Tools nicht an die Hand bekommen. Wir beschäftigen uns im Bereich der Psychotherapie an sich auch wieder mit der Pathologie. Ne? Wir gucken uns einmal an, was sind die ganzen Krankheitsbilder im Bereich der Psychotherapie. Aber die Behandlungsansätze, die greifen wir nicht so mit auf, weil das würde im Prinzip den gesamten Rahmen der Ausbildung extrem sprengen. Das heißt, wenn ich jetzt den großen Heilpraktiker gemacht habe und mich dafür interessiere, den Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, empfehle ich den Schülern immer im Nachgang auf jeden Fall noch eine Zusatzausbildung zu absolvieren, weil wir können es praktisch nicht umsetzen. Wir haben die ganze Theorie im Bereich der Krankheitsbilder, der Pathologie, aber wie wir da jetzt ansetzen, wie wir gezielt in die Diagnosestellung gehen nachher, um zum Beispiel angelehnt am ICD-10 zu arbeiten, das greifen wir nicht auf. Das habt ihr ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in
Ja,
eurer
das
Ausbildung ganz
genau.
groß, ne? Ja.
Genau, und wir sind sehr bemüht um die Sorgfaltspflicht auch. Also wir sind sehr auf Qualität bedacht. Das merken unsere Schüler auch, weil sie sehr, sehr viel Wissen bekommen ist. Und deswegen sage ich eigentlich das auch. Ich sage, Heilpraktiker dürfen es, aber sie können es nicht. Es ist wichtig, dass sie dann noch auch komplett die Anamnese, Diagnostik nochmal erlernen im Bereich der psychiatrischen Erkrankung sowie die Tools dann auch für die Behandlung. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde es wichtig zu wissen, in welchen Grenzen können wir und dürfen wir arbeiten und dass wir sehr verantwortungsvoll auch mit den Patienten umgehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt vielleicht nochmal die Frage. Angenommen, ich begebe mich jetzt so auf den Weg dieser Ausbildung, ja? Dann ist ja manchmal so die Frage, was mache ich jetzt? Großer Heilpraktiker oder kleiner Heilpraktiker? Hast du da, ich kann da auch gleich was zu sagen, aber hast du so, wenn jemand sich mit diesen Themen beschäftigt, woran er sich vielleicht ein bisschen leiten lassen könnte? Weil du bist ja jetzt für den einen Bereich, ich bin eher für den anderen Bereich. Also lass uns das mal kurz miteinander austauschen. Was ist so deine Empfehlung, wenn sich jemand das fragt? Was soll ich machen?
Ich merke das oft in den Beratungsgesprächen, die wir ja an der Heilpraktikerakademie für Interessenten anbieten, dass ganz oft diese Fragestellung kommt. Dann frage ich immer wieder den Interessenten, was möchtest du später machen? Wie möchtest du arbeiten? Weil es ist ganz klar, wenn du psychotherapeutisch arbeitest, hast du das Medium Sprache. Das ist dein Kompetenzbereich, in dem du dich bewegst. Willst du den Patienten aber anfassen? Möchtest du ihn noch unterstützen mit bestimmten Mitteln, sei es Phytotherapie, Schüsslersalze etc. pp., dann geht deine Ausbildungstendenz eher in Richtung großer Heilpraktiker. Viele haben wirklich das Interesse, rein psychotherapeutisch zu arbeiten, möchten aber noch andere Substanzen zu ihrer Behandlung hinzuziehen, was ich absolut sinnvoll finde, weil das natürlich nochmal eine andere Ebene greift. Und dann empfehle ich eher, den großen Heilpraktiker zu machen, weil ich es schon einige Male erlebt habe. Die haben dann den kleinen HP bestanden, haben ihre Prüfung absolviert, sind auch dementsprechend auch sehr glücklich darüber, aber merken dann irgendwann, oh, jetzt würde ich gerne noch mehr. Und dann müssen sie wieder eine Prüfung machen. Und das ist natürlich auch eine enorme Belastung und auch eine finanzielle Frage. Und da sage ich dir, den Umweg könnt ihr euch ersparen, wenn es für euch sicher ist, dass ihr auch wirklich physisch arbeiten wollt. Wenn es für euch klar ist, dass ihr rein im Bereich Sprache, ne, mit diesem Medium arbeiten möchtet, dann bleibt bei dem kleinen HP, weil dann kann es auch einfach sein, dass diese ganzen Ausbildungsinhalte euch nachher überfordern, weil diese Themen euch gar nicht brennen lassen. Sie interessieren euch nicht wirklich und dann wird es schwer, weil dafür braucht man wirklich auch die Motivation, um das zu, ja, durchzustehen.
Absolut. Also ich sage auch immer, es ist wichtig, auf die Stimmigkeit zu achten. Und was ich noch sage, ist, bitte triff keine Vernunftentscheidung. Also manchmal ist es so, ja, ich kann dann mehr als Heilpraktiker, aber Körper interessiert mich gar nicht so stark. Ich interessiere mich jetzt für die Psyche. Dann wird, was du gerade gesagt hast, wenn ich nicht dafür brenne, dann ist die trägt sich die Motivation nicht durch. Deswegen sage ich auch, achtet auf Stimmigkeit. Ich habe persönlich interessanterweise nicht so viel schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass jemand gesagt hat, oh, Psyche, ich habe das erstmal gemacht, dann kann ich auch schon arbeiten, die Prüfung als Heilpraktiker für Psychotherapie. Und wenn dann nochmal kommt das Gefühl, okay, ich möchte gern noch erweitern, klar, du hast recht, man muss nochmal eine Prüfung machen, aber ich kann auf der anderen Seite als Heilpraktiker für Psychotherapie schon arbeiten und kann dann eben schauen, okay, ich habe jetzt gelernt, ich weiß, wie das läuft, ich habe schon die Erfahrung gemacht, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Wenn ihr auf der anderen Seite sagt, Körper ist das, was mich interessiert, diese Zusammenhänge, ich finde dieses Wunderwerk Körper so, so spannend. Psyche ist auch spannend, aber das ist das, was mich fasziniert. Dann finde ich auch interessanter, dann eher den Heilpraktiker zu machen. Und wichtig ist aber auf die Stimmigkeit zu achten und aus meiner Sicht da keine Vernunftentscheidung zu treffen, sondern das, wofür das Herz brennt. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Absolut.
Lass uns doch gerne noch mal kurz auch über das Thema sprechen. Angenommen, jemand interessiert sich für das Berufsbild. Ja, jetzt weiß er, okay, es gibt Ausbildungen, ne, so wie bei uns jetzt eine berufsbegleitende Ausbildung mit unterschiedlichsten Themen, mit Schulmedizin, aber auch naturkundlichen Seminaren, da ist ganz, ganz viel drin. Und ich stelle mir jetzt die Frage, wie kann ich denn später damit arbeiten? Darf ich abrechnen? Darf ich überhaupt nicht abrechnen? Gibt es da irgendwas? Was weißt du dazu? Also gibt es Abrechnungsmöglichkeiten? Gibt es keine? Wie läuft das so, wenn ich jetzt überlege, ich möchte mir vielleicht eine Praxis aufbauen, wo dann auch Patienten zu mir kommen? Zahlen die alle selber?
Passt. Es gibt wenige Ausnahmen, sage ich mal. Aber in der Regel kommen eigentlich nur Privatpatienten. Die müssen in Eigenleistung treten und zahlen dann nachdem sie einen Vertrag unterschrieben haben, natürlich über die Konditionen aufgeklärt wurden. Dann erhalten sie eine Rechnung von uns, die wir natürlich dann selber aufsetzen. Dabei gilt es natürlich, so einiges zu beachten, wie so eine Rechnung aufgestellt wird, aber das wird natürlich auch in der Ausbildung besprochen. Aber im Prinzip gibt es noch eine kleine Berufsgruppe und das sind die, die im öffentlichen Dienst dann auch angestellt sind. Lehrer zum Beispiel, ne, die verbeamtet sind, die können nochmal über ein bestimmtes Konzept, können die natürlich dann ihre Behandlung abrechnen. Wir müssen aber schauen, hier sind ganz explizit vorgegeben, was dürfen wir abrechnen. Da gibt es eine ganze Gebührenverordnung, eine ganze Liste, womit wir dann arbeiten dürfen. Und dann wird das alles eingetragen in diese Rechnung und dann wird diese erstmal geprüft und dann, wenn wir Glück haben, aber meistens ist es auch definitiv der Fall, wird sie dann auch beglichen. Aber hier gilt es dann auch einfach genau zu achten, sind meine Behandlungsmethoden auch konform mit dem, was in diesem Leistungskatalog dann auch vorgegeben ist? Weil ich kann hier natürlich nicht anfangen, irgendwas dann zu dokumentieren, was nicht stattgefunden hat. Und da muss ich mich natürlich mit dieser Thematik auseinandersetzen und gucken, decke ich das ab als Heilpraktiker? Natürlich kann man die Erstgespräche, Anamnesegespräche, da gibt es überall einen Schlüssel für, den trage ich dann ein. Da gibt es einen fest definierten Satz, der dann auch übernommen wird. Aber es sind viele Behandlungsmethoden, die dort nicht inkludiert sind. Und das muss mir als Heilpraktiker einfach klar sein, wenn ich über diese Gebührenverordnung abrechne, ob meine Behandlungsmethoden damit auch stimmig sind.
Aber ich ergänze das sogar nochmal, weil ich da sogar noch ein tieferes Wissen in diesem Bereich habe, weil ich mich mal sehr intensiv damit beschäftigt habe. Also vielleicht, es gibt erstmal die Selbstzahler. Das heißt, ich zahle selbst. Dann gibt es Privatversicherte und es gibt eine sogenannte Gebührenordnung, die Gebührenordnung für Heilpraktiker. Da stehen so Leistungssätze drin. Die wurde jetzt auch lange nicht aktualisiert. Da muss man also mal schauen, ob der Heilpraktiker dann sein komplettes Budget erstattet bekommt. Das ist eine Frage. Und dann gibt es auf der einen Seite die Privatversicherung und du hast jetzt gerade die Lehrer speziell angesprochen. Das ist ganz interessant, weil es gibt einmal sowas wie selbstständige Privatversicherte. Das ist meistens noch etwas anders. Und diejenigen Lehrer, die so, man nennt das Beihilfe bekommen. Mal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Und dann ist es so, dass diese Beihilfe häufig weniger leistet als sozusagen, es ist eine Ergänzung zur privaten Krankenversicherung. Ihr müsst euch vorstellen, Lehrer kriegen einmal, sind abgesichert zu einem bestimmten Prozentsatz über eine private Krankenversicherung. Der Rest wird sozusagen über das Land, über die Beihilfe gesteuert. Und die Beihilfe zahlt nicht so viel, was aber der Grund ist, warum viele sogenannte Beihilfe-Ergänzungstarife mit vereinbart haben in ihrer Krankenversicherung, die dann möglicherweise wieder Dinge übernehmen, die die Beihilfe nicht zahlt. Das heißt, da muss der Patient selber sich darum kümmern, was dann eben erstattet wird und was nicht erstattet wird. Ist ein bisschen komplexer, kann man nicht vereinheitlichen. Aber was man noch sagen kann, es gibt Krankenkassenzusatzversicherungen. Ich habe das gerade mal gelesen. Es gibt 17 Millionen Policen in Deutschland. Also das heißt Krankenkassenzusatzversicherungen, da sind meistens so Brille, Zähne, aber eben zum Beispiel auch Heilpraktikerleistungen mit drin. Und da gibt es eben auch diese Gebührenordnung für Heilpraktiker und die verschiedenen Ziffern. Gibt es übrigens auch im Bereich der Psychotherapie, dass es da einige Ziffern gibt. Die Hauptziffer ist die 19.2, wo es um Psychotherapie geht. Der Heilpraktiker, der große Heilpraktiker hat natürlich noch eine viel größere Liste an Abrechnungsmöglichkeiten. Aber das ist wichtig, dass man schaut, okay, was baue ich mir da auf? Aber meine Erfahrung ist, dass Gesundheit bei den Menschen immer ein höheres Gut wird und viele, viele Menschen bereit sind, dafür eben auch zu bezahlen, ja. Und deswegen ist es auch ein Berufsbild, was, wenn du dir Statistiken anschaust, ja, was unglaublich im Kommen ist, genau wie im Bereich der Psychotherapie. Also diese beiden Bereiche, die Medizin und Gesundheit, das ist einfach ein Feld der Zukunft. Das kann man sich in ganz, ganz vielen, Studien auf jeden Fall auch anschauen. Nina, haben wir was vergessen? Haben wir was vergessen, was, also wir wollten euch heute mal so einen ganz, ganz kleinen Einblick geben. Du hast es vorhin schon so gesagt, der Heilpraktiker für Psychotherapie, da findet ihr auf diesem Kanal so, so viele Videos zu. Das soll vielleicht heute nicht der große Anteil sein, beschränkt sich dann auf das Gebiet von Psychotherapieverfahren, also einerseits Anamnese, Diagnostik, psychotherapeutisch, psychopathologisch, wie wir das sagen, um dann mit den Menschen mit der sprechenden Medizin zu arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir den medizinischen Heilpraktiker, sage ich manchmal, das heißt Heilpraktiker oder großer Heilpraktiker. Und das wollten wir euch heute mal ein bisschen verdeutlichen. Und ich frage mich gerade, gibt es noch irgendwas? Sonst schreibt uns das bitte gerne in die Kommentare, wenn euch das Thema noch mehr interessiert. Was können wir aufgreifen, auch für den großen Heilpraktiker? Bitte gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Wir wollen schauen, dass wir solche Themen noch weiter hervorbringen, aber ich möchte auf jeden Fall Nina dir das Schlusswort geben, falls wir auch noch irgendwas vergessen haben, was aus deiner Sicht noch wichtig wäre zu erwähnen.
Was man vielleicht noch mal erwähnen könnte im Rahmen der Heilpraktiker-Ausbildung, weil viele sich vielleicht auch die Frage stellen, wie lange brauche ich dafür eigentlich? Wie viel Zeit, wie viel Zeit muss ich dafür investieren? Und das ist natürlich immer sehr unterschiedlich, wie vorgebildet die Schüler dann in der Regel sind. Wenn sie schon aus einem medizinischen Beruf kommen, dann mache ich eigentlich die Erfahrung, dass sie es gut schaffen, die Ausbildung in 2 Jahren zu absolvieren, vielleicht noch mal ein paar Monate für die Prüfungsvorbereitung zu investieren und haben dann ein rundes Bild und fühlen sich dann gut vorbereitet. Wir hatten ja auch mal den Intensivkurs angeboten. Also meine Erfahrung hat dann gezeigt, da haben wir die Ausbildung auf 12 Monate begrenzt. Und im Endeffekt kamen immer ganz viele Schüler im Nachgang auf mich zu und haben mich gefragt, Nina, kann ich nicht noch ein bisschen Zeit ranhängen, weil ich habe mich da doch ein wenig übernommen. Und das ist auch der Grund, warum wir irgendwann gesagt haben, okay, wir bieten euch in unserem Rahmen der Ausbildung eine größtmögliche Flexibilität, dass ihr euch zeitlich auch so einteilen könnt, wie es für euch stimmig ist, weil ich die Erfahrung meistens gemacht habe, durch die Masse an Informationen, die es zu lernen gilt, braucht man einfach auch eine gewisse Zeit. Und man darf sich nichts vormachen, wenn man es nebenberuflich macht, man muss schon seine 15, 20 Stunden dann auch gerade in Hochzeiten dann auch für sich in der Woche mit einplanen, um diese Ausbildung auch wirklich fundiert ausführen zu können. Ne? Also das finde ich, sind auch immer viele Fragen, die auf mich zukommen. Weil manche, also ich hatte schon Anfragen, die wollten den Heilpraktiker innerhalb eines halben Jahres machen. Und da muss ich immer sagen, das ist absolut utopisch. Also das geht nicht, es sei denn, man ist 24/7 damit beschäftigt, aber man ist ja auch ein Mensch. Und somit glaube ich, es ist wichtig für jeden Einzelnen, sich wirklich zu überlegen, was ist stimmig für mich? Wie viel Zeit, wie viel Raum kann ich für mich in Anspruch nehmen? Wofür brennt mein Herz? Und wenn die Fragen dann geklärt sind, sind sie immer herzlich willkommen bei mir und ich berate sie dann noch zusätzlich gerne, was wir hier natürlich an der HPA noch so anbieten.
Super, vielen Dank. Ich finde es auch immer ganz toll. Ich gehe nochmal aufs Ende, wenn Menschen bestanden haben, unsere Schüler bestanden haben, diesen Dopaminausschuss. Und den kriegen wir nur, diese Glücksbotenstoffe, wenn wir vorher auch wirklich etwas getan haben, wenn wir gelernt haben. Und das ist auch der Bereich, warum es sich unterscheidet, zum Beispiel in meinem Bereich Heilpraktiker für Psychotherapie von Alltagspsychologie. Es ist wichtig, Dinge zu erlernen, die eben über das Maß hinausgehen, was im Alltag überall verbreitet wird, in irgendwelchen Zeitschriften, sondern es geht um fundiertes Fachwissen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das dann eben auch lernen, damit wir verantwortungsvoll auch arbeiten können. Ich finde das. Ja, vielen Dank, Nina, dass du heute mit dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal diese weitere Perspektive mit reinzubringen mit dem großen Heilpraktiker. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare, gerne das Video liken, damit wir wissen, ob wir solche Themen dann noch öfter aufgreifen. Und damit sagen wir für heute Tschüss, ne? Alles
Genau.
Liebe.
Das wünsche ich auch. Eine schöne
Tschüss.
Zeit. Tschüss, tschüss.
Ciao.